Welcome to the Where Is My Weed At Podcast.
Ready?
Ready.
Sehr schön. Es ist Sonntagmorgens und machen wir gleich einen Wake and Bake mit meinem heutigen Gast. Der ist ein Hobbyläufer, aber der nimmt sein Hobby ziemlich ernst. Und das Geile ist, der kifft immer vor dem Laufen und zwar öfter auch mit Tabak. Herzlich willkommen, Max.
Hallo Cesar, hallo Ibnu.
Das stimmt, oder? Also du rauchst dein Weed mit Tabak vor dem Laufen.
Yes. Also ich versuche direkt vor dem Laufen auf Tabak zu verzichten. Eigentlich, weil es halt einfach für die Lunge nicht gut ist. Man merkt es dann schon, wenn man einfach davor schon mal mit Tabak geraucht hat, dass das Ganze nicht so nice ist für die Lunge. Deswegen eher auf den Vaporizer zurückgreifen. Aber es lässt sich ja ab und zu, wenn man mit Homies unterwegs ist, nicht vermeiden. Und dann haben wir halt auch vor dem Laufen schon mal einen Tabak-Tubi geheizt.
Hast du das schon immer gemacht eigentlich?
Wie meinst du?
Gekifft und gelaufen.
Also das Ding ist, da ich ja eigentlich schon länger kiffe als jetzt laufe, habe ich einfach das miteinander verbunden, die beiden Aktivitäten. Und habe halt so angefangen, einfach vor dem Laufen mir ab und zu da mal ein bisschen was zu gönnen. Und habe gemerkt, dass das ziemlich gut funktioniert. Also vielleicht muss ich da auch generell dazu sagen, dass das bei mir und Weed, dass ich und Weed einfach zusammen super funktionieren. Und dass ich halt auch echt gut arbeiten kann und halt dann auch sportliche Aktivitäten unternehmen, wenn ich dann auch gerne mal davor ein bisschen gekifft habe.
Okay, jetzt apropos Arbeiten, also full disclaimer, der Max, der war auch bei mir im Team als Werkstudent. Und eine will ich echt wissen, weil damals konnte ich ja nicht fragen, wegen dem Arbeitsverhältnis. Wie fandest du eigentlich einen Chef oder einen Kiffer als Chef zu haben?
Ja, super entspannt halt, weil du halt auch, keine Ahnung, du fühlst es halt auch.
Okay.
Und man hat halt einfach auch gemerkt, dass du da dahinter stehst. Mhm. Weil welcher Arbeitgeber bzw. welcher Chef lässt seine Mitarbeiter daran teilhaben, dass er einfach mit Weed oder dass er so ein Weed-Life führt. Und ja, mich hat das echt super gefreut, weil halt Weed auch schon ein Interessengebiet von mir ist und dass man sich da dann so austauschen kann. Also vielleicht für alle Zuhörer, wir haben uns in der Arbeit dann auch gerne einfach mal über Bongs oder über unterschiedliche Weed-Sorten und so unterhalten. Und war halt schon eine Zeit, die ich echt so enjoyed habe, weil wir uns halt echt viel einfach auch über solche Sachen unterhalten haben.
Ja.
Und
aber wir haben auch viel gut gearbeitet.
Absolut, ne? Absolut. Und ich habe auch echt viel gelernt. Also wir haben nicht nur über Kiffen geredet, sondern haben auch unser Online-Marketing-Zeug durchgezogen.
Das freut mich echt. Aber hast du denn eigentlich gedacht, dass ich mal ein Kiffer wäre?
Ich habe es vermutet so.
Okay.
Also keine Ahnung. Wenn du mich gesehen hast, dann hast du dir auch wahrscheinlich gedacht, so, der hat bestimmt schon mal einen Dubi genascht.
Ja, klar, klar.
Und keine Ahnung, dann hat man sich halt da einfach, ich weiß nicht, irgendwie hat man halt dann einfach über das Thema irgendwie so sich rangetastet.
Ja.
Und dann halt auch gerne mal darüber geredet. Und ja, kurz zu meinem Abschiedsgeschenk, das war eine Karte,
wo ja, genau,
dicker Dubi vom Ibnu drin war. Und also muss ich schon sagen, habe mich wirklich berührt und echt gefreut, so, weil war wirklich eine gute Zeit und ich glaube, wir würden heute nicht hier sitzen, wenn es nicht gepasst hätte.
Ja, absolut. Also ich wollte ja eigentlich auch länger schon den Podcast mit dir machen, aber ich wollte einfach so professionell bleiben.
Ja.
Und deswegen habe ich auch drauf gewartet und dann, ich weiß sowieso, du wirst wahrscheinlich dann deinen eigenen Weg machen, weil ich finde, gute Leute bleiben halt nicht so lange.
Ja. Genau. Ja. Hat sich jetzt alles so ergeben.
Ja.
Genau.
Und von daher, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Job suchst, ne, bist du dann auch offen über deinen Weed-Konsum?
Kommt darauf an, in welcher Industrie, dass man da jetzt seinen neuen Job beginnt. Also wenn ich jetzt in den Finance-Sektor oder so gehen würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut, wenn man über sowas reden würde. Aber da ich ja Marketing studiert habe und jetzt selbstständig bin als Marketing-Consultant und nebenbei halt echt viel in der Sneaker- und Streetwear-Branche so mache, ist es da eigentlich egal. Vielleicht sogar ab und zu gern gesehen, weil man halt auch sieht, das sind kreative Leute, die sich da ab und zu mal einen Joint gönnen, aber trotzdem was auf die Reihe bekommen.
Und bei deiner jetzigen Arbeit?
Bei meiner jetzigen Arbeit ist es so, also Ich habe natürlich mehrere Partner, mit denen ich da zusammenarbeite. Also ich mache für mehrere Unternehmen was.
Ja.
Aber ich bin als großer Teil Head of Marketing bei Pacemaker Products. Und das ist eine Streetwear-Marke. Und wir sind schon auch jetzt irgendwie so auf den Geschmack gekommen, da die jungen Kiffer ein bisschen anzusprechen. Weil man eben auch sieht so, dass der Lifestyle von aktiven Kiffern immer beliebter wird.
Absolut.
Und das einfach nicht mehr so verwerflich ist, wenn man sagt so, yo, ich kiffe, aber bekomme trotzdem was auf die Reihe. Also ich glaube, in unserer Generation sieht man schon, dass das ein Verständnis da ist dafür. Bei der alten Generation ist es noch schwieriger, aber wie gesagt, so bei meiner derzeitigen Arbeit und so weiter ist es überhaupt kein Problem und wird da voll und ganz toleriert. Ich meine, ich mache ja auch einen guten Job, wenn ich das nicht machen würde.
Ey, ja, also solange das Ergebnis passt, was können die denn überhaupt gegen uns sagen? Ne? Und ich finde auch, also ich bin komplett offen zum Beispiel bei der Arbeit und jedes Mal, wenn ich jemanden neu einstelle oder so oder jemand neu ins Team kommt, dann sage ich immer, ey, pass mal auf, ich will nicht, dass du jetzt von anderen hörst, aber ich kiff und ja. Also, aber mittlerweile, also jeder bei uns bei der Arbeit, wenn du einfach dazu stehst und dann einfach dein Ding machst, ne, was sollen die denn sagen?
Ja, man muss schon sagen, so das Unternehmen ist ja ein mittelständisches Unternehmen, es sind auch viele Alteingesessene dabei.
Auf jeden Fall.
Und dass du da einfach so viel Verständnis bekommst dafür, schon eigentlich auch ganz geil so.
Ja, deswegen, genau. Deswegen liebe ich auch den Job. Oder
auch vielleicht hast du einfach auch den Indoneser-Bonus einfach so, weil sie sich denken so, yo, der ist jetzt gekommen, macht hier einen guten Job, den lassen wir alles machen, was er will so.
Vielleicht, aber mein Prinzip war, kennst du die Serie Dr. House?
Ja.
Und das ist einfach mein Prinzip. Du musst einfach so gut sein, dass die Leute oder dein Arbeitgeber dann abwägen muss, okay, jetzt wollen wir das tolerieren, oder sollen wir einen neuen suchen? Und dann beim neuen Suchen muss man gucken, okay, ob es passt oder keine Ahnung was. Ne? Und wenn du richtig gut bist in dem, was du tust, dann kannst du ein bisschen mehr erlauben.
Ja, du bist jetzt auch schon lange am Start und hast dir einfach durch gute Arbeit einfach so eine Comfortzone da ein bisschen auch aufgebaut und so weiter.
Ja.
Und die Leute sehen halt auch, dass bei dir ja top funktioniert.
Meistens.
Nee.
Also. Aber jetzt sind wir jetzt voll vom Thema abgeschwommen. Apropos Laufen nochmal.
Yes.
Warum oder wie fühlst du eigentlich stoned zu laufen, jetzt im Gegensatz nüchtern zu laufen?
Also ich probiere das immer wieder mal aus so, weil ich mich halt einfach auch selber immer wieder mal hinterfragen muss, so ist es jetzt wirklich so, dass ich mit Weed besser laufen kann als ohne Weed? Also das muss ich bei mir halt wirklich ganz klar sagen, es ist so. Ich habe halt einfach gemerkt, dass ich, wenn ich stoned laufen gehe, besser in den Flow einfach reinfinde, schneller in den Flow reinfinde und einfach meine Atmung auch besser unter Kontrolle habe. Also es ist einfach ein gechillteres Laufen, aber der Pace ist der gleiche. So, das heißt, es fühlt sich einfach für mich entspannt an, wenn ich stoned laufen gehe und kann einfach fokussierter den Run durchziehen.
Das ist krass.
Und keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nicht normal. Und ich weiß auch nicht.
Es gibt ja schon einige Käfer, die gerne laufen.
Es gibt ja generell viele Hochleistungssportler, die halt dann auch einfach mal auf Weezer zurückgreifen. Weil es halt einfach, erstens ist es beim Run so, wenn du jetzt mal einen langen Run reinhaust, so keine Ahnung, über einen Halbmarathon oder so, dass du da halt einfach merkst, so irgendwann tun dir halt einfach die Muskeln weh. Und wenn du stoned weiterläufst, bist du einfach so in deinem Flow drin, dass du einfach weiterläufst. Und dann halt wirklich einen guten Sound auf den Ohren.
Okay.
Und dann fühlst du halt den Vibe. So, ich weiß nicht, bist du schon mal 5 Uhr morgens so im Bayerischen Wald einfach rausgestartet und es steht ein geiler Tag so vor dir.
Nee.
So, die Sonne geht auf, du läufst durch den Wald irgendwie, die Luft ist super frisch, du siehst nichts. Und dann, keine Ahnung, smoke da vor mal ein und dann geh mal da raus in die Nature. Das ist halt irgendwie echt.
Also ich gehe super gern spazieren tatsächlich, also auch lang, so eine Stunde oder 90 Minuten, wenn ich stoned bin. Aber Laufen ist natürlich für mich halt was anderes. Ne?
Ja.
Und deswegen, es ist schon krass. Aber ich finde, ich kenne viele Läufer tatsächlich, die auch gern kiffen. Die ganzen Runners Club zum Beispiel, nach dem Marathon oder vor dem Marathon teilweise, ja. also jetzt nicht nur kiffen, sondern auch saufen, ne?
Yes.
Also einfach alles zum Exzess, aber danach dann noch laufen. Also das verstehe ich überhaupt nicht, wie das überhaupt geht, ne?
Das ist, glaube ich, so ein Phänomen irgendwie, dass man heutzutage auch einfach so den Dirty Lifestyle mit so einem gesunden Lifestyle irgendwie ein bisschen kombinieren möchte.
Stimmt.
Und so wir bei der Marke Pacemaker verfolgen ganz klar also die Devise Montag bis Freitag hart hustlen, durchziehen, gesund ernähren, Sport machen, aber am Wochenende hat dann auch mal da komplett über die Stränge schlagen.
Nice.
Spliffs rauchen, keine Ahnung, Bier sippen.
Okay.
So, keine Ahnung, du kannst die halt nicht nur gönnen, was dein Körper einfach auf Dauer nicht mitmacht und man will ja trotzdem lange gesund bleiben und ein langes, zufriedenes Leben so führen und das funktioniert halt mit dem kranken Körper nicht und keine Ahnung, so ein gesunder Geist braucht ein gesundes Haus und das ist einfach so, das geht Hand in Hand, so, du brauchst den Sport, aber brauchst dann auch im Nachhinein so den Ausgleich, smoke mal ein, reflektier ein bisschen und ich glaube so, das ist der Key.
Man muss das Leben auf jeden Fall auch genießen. Ne? Yes. Stell dir mal vor, du lebst die ganze Zeit nur gesund und du verzichtest auf alles und auf einmal in einer Woche bist du vom Bus gefahren und du hast vom Leben nichts.
Ja, ne? Nee, bin ich bei dir.
Und du weißt halt nicht, was danach kommt.
Yes.
Weißt du? Es ist, deswegen, man muss einfach dieses Gleichgewicht finden zwischen, wie du eben gesagt hast, zwischen Exzess und ein bisschen gesund leben, dass man das Leben auch lang leben kann.
Yes.
Aber währenddessen trotzdem auch das Leben genießen, vollen Zügen, ne?
Ich, keine Ahnung, so, man braucht halt beides, um einfach so ein cooler Dude so zu sein. So, du kannst nicht nur immer reinhasseln und dann halt auch voll KLS irgendwie nur am Pumpen und am Arbeiten. Du brauchst schon auch einfach deine entspannte Zeit, wo du dich einfach so mit guten Musik mal beschäftigst oder ein bisschen ein Buch liest oder einfach generell mal ein bisschen so nachdenkst und ich habe das schon gemerkt, so wenn ich viel arbeite und jetzt mal so 2-3 Wochen gar nicht smoke, dass ich dann halt einfach so ein Workaholic werde. So. Ich schaffe da den Ausstieg nicht so richtig und hustle halt immer weiter. Und dann, wenn du mal nichts zu tun hast, dann gehst du halt irgendwie laufen oder du gehst aufs Fahrrad und schrubbst da irgendwie 2 Stunden irgendwie runter. So. Das ist zwar nice, aber du kommst trotzdem nicht 100% runter und dein Mind kommt einfach nicht 100% runter.
Dafür habe ich ja mein medizinisches Cannabis bekommen, yes. Wegen Gefahr von Burnout, weil ich eben auch nicht abschalten kann. Also ich will einfach immer mehr, immer mehr. Und mit Weed ist es so, ich will immer mehr, aber ich kann zu mir sagen, jetzt Pause.
Ja,
und morgen geht's weiter. So. Weißt du,
ich meine? Ja, muss ich auch sagen, ich bin da zum Glück nicht so suchtaffin, dass ich halt da irgendwie komplett dann rumtrip, wenn ich nichts zu smoken habe. So, dann ist es halt so. Aber man muss halt da ganz klar dazu sagen, dass es nur eine dumme kleine Tabaksucht ist und sonst nichts, weil ich habe es nämlich auch schon ausprobiert, wenn ich jetzt nur den Vaporizer hernehme, so dann juckt es mich auch nicht, wenn ich mal 3 Tage den Vapo nicht auspacke. Aber Tabak ist schon ein Ficker so.
Also das ist ja, was viele auch verwechseln. Also man ist eigentlich nicht unbedingt süchtig nach Cannabis, sondern eher nach dem Tabak. Aber Tabak und Weed, ich schmecke einfach geil, Mann. Und viele verstehen das wirklich nicht.
Ja.
Und ich verstehe auch, warum man das eklig finden. Es ist okay, aber für mich persönlich ist es wie ein bitterer schwarzer Kaffee und ich trinke Kaffee nur schwarz.
Ja, ich bin da irgendwie bei dir so. So, ich bin jetzt keiner, der Unmengen an Tabak-Joints so raucht.
Mhm.
Aber man muss halt schon auch so sehen, oder, naja, keine Ahnung, ich muss sagen, mir schmecken sie halt auch mit Tabak besser so. Und das liegt aber wahrscheinlich daran, weil man so begonnen hat. So, ich bin jetzt auch Mitte 20.
Nein, ich nicht.
Ach so, ja, ich schon. Mitte 20, so Weed im Bayerischen Wald war Mangelware, war nicht easy herzubekommen. Und man hat ja halt ganz klar so mit Tabak-Joints angefangen. Und irgendwie hat man sich halt dann über die letzten 5 Jahre so dran gewöhnt.
Mhm.
Und auch eine kleine Tabaksucht so einfach entwickelt.
Mhm.
Und deswegen, glaube ich, kann man, wenn man irgendwie von dem Punkt herkommt, nicht mehr so pure Doobies komplett enjoyen. Ich weiß nicht, wie es ist. Also für das müsste man vielleicht auch mal in Amerika oder in Kanada leben, wo das Ganze legal ist. Vielleicht wäre es dann was anderes. Aber hier in Deutschland aktuell so.
Ich habe Tabak-Joint ja erst in Deutschland geraucht, weil in Indonesien das Weed ist sowieso nicht so hart.
Mhm.
Und deswegen rauchen wir dann meist nur pur. Und es ist auch günstig sozusagen. Und da kann man sich auch leisten.
Ja, das ist in Deutschland absolut nicht der Fall.
100 Gramm für 50 Euro oder so.
Okay.
Ehrlich. Also von daher, da kann man sich auf jeden Fall einfach nur die ganze Zeit pur rauchen. Also das ist halt das Geile dran. Aber ja, und dann hier in Deutschland natürlich auch wegen Freunden. Und dann, ich habe ja auch mal geraucht. Und ich glaube an das, an dieses Saying, Raucher hören nie auf, sondern die machen nur längere Pause. Und das ist wirklich so. Irgendwann im Leben wirst du vielleicht nur zweimal, dreimal rauchen, aber du willst auf jeden Fall immer wieder.
Ich weiß nicht, so, wir sind ja noch relativ jung und ich denke mir schon so, Rauchen tut safe nicht gut so. Also ich glaube, das ist bewiesen.
Ja, aber auch Alkohol.
Absolut, aber Alkohol muss ich von mir behaupten, 5-mal im Jahr, dann richtig ausflippen und dann reicht es aber wieder. Und mit Tabak ist es halt einfach so, du machst echt Pausen und fängst da dann wieder an, aber das kann nicht für immer so weitergehen. So, ich weiß nicht, so, wir haben in der Arbeit auch schon mal drüber geredet, so Weed wird wahrscheinlich immer ein Thema in unserem Leben so bleiben. Mhm. Und da lebe ich schon ein bisschen in dem Zwiespalt, dass ich mir so denke, yo, du kannst jetzt nicht für die nächsten 60 Jahre da jeden Tag dein Tabak-Dui reinfahren, weil das halt einfach auch nicht gut ist für dich. Aber andererseits denke ich mir so...
Aber du lebst ja auch gesund. Du gleichst es ja alles aus.
Das schon. Und ich muss auch sagen, ich kann das irgendwie ein bisschen tolerieren so, weil ich einfach von dem Weed-Konsum extrem profitiere für mich selber einfach so, wenn ich das mal behaupten kann. Also wie gesagt, ich kann halt echt fokussiert arbeiten. Mhm. Bin auch kreativ, wenn ich einfach da mal vor der Arbeit einen smoke oder so. Und dann, du kennst es wahrscheinlich, du bist dann in deinem Tunnel für deine 6-7 Stunden und hasselst einfach rein und die Zeit vergeht, du bist fokussiert. Mhm. Und das muss ich halt sagen, also meine Arbeitsweise hat das extrem einfach verbessert. So. Und ich würde das jetzt keinen jungen Leuten so empfehlen, weil ich da auf jeden Fall der Meinung bin, dass man ein paar Jahre braucht, um das so zu kontrollieren und einfach auch selber mit dem umzugehen lernt. Aber wenn du mal irgendwie verstanden hast, wie du selber Weed für dich handhaben kannst, dann glaube ich, kann es dein Leben echt besser machen. So.
Absolut. Also Kiffen muss man auf jeden Fall üben. Aber wenn man das kann, dann kann man auch gut dosieren. Und das ist so für mich vergleichbar, wenn zum Beispiel jemand Geburtstag hat und man trinkt ein Glas Sekt. Yes. Für manche ein Glas Sekt ist totales Ende so.
Ja.
Aber wenn man ein bisschen schon mal getrunken hat und dann denkt, dann kann man danach ja auch noch arbeiten. Ist, und ich sehe das beim Joint genauso.
Ja, das ist halt auch
wie. Ich rauche ja auch keinen Bong jetzt vor der Arbeit. Was ich
meine. Und auch wenn du es machen würdest, dann wäre es ja auch nur im Endeffekt eine Mindset-Sache wieder, dass du dich selber unter Kontrolle hast und weißt so, die Sachen haben Priorität. Du ziehst es jetzt durch. Und ich bin aber trotzdem bekifft und weiß ich nicht, bei mir ist es halt schon an so einem Punkt, wo ich so sagen muss, so, ich muss ultra viel machen, ich rauche aber davor ein und das macht mir das einfach leichter. So. Ich finde dann die Arbeit nicht mehr so nervig, sondern dann setze ich mich einfach hin und denke mir so, ja okay, ich bin gechillt, ich ziehe das jetzt durch und habe da überhaupt so nicht mehr den Struggle.
Deswegen ist es auch beim Laufen so, ne, wahrscheinlich, weil du sagst, okay, der Schmerz ist da.
Das ist jetzt. Einfach, beim Laufen ist es so ein Ding, so, ich wohne ja hier in Nürnberg und gehe hier so meine ganz normalen 15K irgendwie laufen in der Stadt, Werder Wiese rum, irgendwie da. Und da ist es so, da muss man sich schon auch einfach mal rauszwingen. Aber wie man wahrscheinlich hören kann, bin ich nicht aus Nürnberg, sondern aus dem Bayerischen Wald, aus der Nähe von Passau. Und bei mir zu Hause ist halt Ultra Nature. Und wenn man da halt, da steht man halt auch einfach gerne mal um 5 Uhr morgens auf. Keine Ahnung, raucht einen kleinen Dubi und startet dann raus und geht dann einfach so ganz alleine komplett im Wald laufen, rennst an Bächen vorbei, ist direkt an der österreichischen Grenze, also Nature at its finest.
Aber wie viel läufst du denn?
Ja, da sind es dann schon auch mal so 20, 25K, weil dann nimmst du das ja auch gerne mal mit so. Da, keine Ahnung, packst dir ein Wappo noch ein und packst dir 2 Cliff Bars ein. Und dann geht's ab so und dann enjoyst du das halt auch so, du rennst ja nicht die ganze Zeit wie ein Verrückter rum, sondern du stehst ja dann auch einfach mal so, keine Ahnung, wenn eine geile Szenerie einfach da.
Wie schnell läufst du denn überhaupt jetzt durchschnittlich?
Ja, so ein 4,30er, 5er Pace einfach so, das ist jetzt, das ist jetzt nicht übertrieben krass und einfach auch nochmal, ich bin kein krasser Läufer oder
ja,
so.
Ja, aber ich schaff das in einem Tempo, also kein 5K oder so.
Das ist einfach, durch das Smoken, glaube ich, habe ich erst das so richtig angefangen zu enjoyen. Du rennst raus so, du hast nur dich und deine Beine so und rennst einfach in die Nature raus, hast einen geilen Sound auf den Ohren und kannst halt einfach komplett 3 Stunden alleine so exploren. Und das ist was, so durch das Weed kommt da das kleine Kind ein bisschen in dir raus und lässt dich einfach so da Spaß dran haben, da zu exploren und rumzulaufen, wo du davor noch nicht warst. Und wenn dein Körper das Ganze auch noch mitmacht, so, dann ist das halt einfach voll nice so.
Vielleicht muss ich echt einfach Rennen noch eine Chance geben.
Es ist echt, also, wie gesagt, ich bin auch erst seit 3 Jahren so jetzt aktiv am Laufen, habe davor 15 Jahre Fußball gespielt und so weiter.
Okay, du hast schon die Kondition.
Also, die war da, die haben aber dann mal auf 2-3 Jahre komplett versmoked, also da war dann eher weniger Sport.
Hast du auch dann, Zigaretten geraucht eigentlich?
Wenn ich Alkohol trinke, dann muss ich zu der Zigarette fassen, ja. Das ist so eine Schwäche leider, aber das bekommen wir auch nicht mehr weg, weil Alkohol trinken haben wir auch zusammen mit Zigarettenrauchen angefangen und das in Kombo, das passt einfach zu gut zusammen.
Ich trinke aktuell auch nicht viel, aber ich kann Alkohol auf jeden Fall aktuell mehr genießen als früher, vor 2 Jahren oder so. Und da habe ich ja Tabak-Joint wieder angefangen.
Ja, safe.
Und Tabak-Joint und Alkohol, zum Beispiel Bier oder Radler, ist einfach geil,
das
Mann.
Ist einfach, das ist das Sommer-Feeling einfach, ja, so draußen, Gösser, Radler,
ja,
keine Produktplatzierung und dann noch einen guten Dubi dazu, also ja, ich weiß, was du meinst.
Und von daher, und wie oft läufst du dann jetzt aktuell?
Also ich schaue, dass ich 3-mal die Woche laufen gehe.
Und jeweils 20 km oder was?
Nee, nee, also das ist so... Ich habe halt selber angefangen, mir auch so einen kleinen Trainingsplan zu machen. Das heißt, Montag, Dienstag ist meistens so Shakeout-Run. Da gebe ich dann so 5 bis 8 K so in die Richtung. Mhm. Dann Mittwoch mache ich meistens so einen Tempo-Run. Da bin ich dann ein bisschen schneller unterwegs, laufe aber auch nur 5 Kilometer. Mhm. Und Sonntag ist dann Long-Run. Da geht man dann meistens zwischen 10 und 15.
Mhm.
Und dann... Ja, beim Laufen darf man nicht vergessen, dass auch viel Dehnen im Anschluss noch dazukommt, dann Black Rollen, solche Sachen. Man muss halt schon auch schauen, dass man geschmeidig bleibt, dass man nicht zu viel Scheiß isst, sondern dass man halt einfach auch einigermaßen healthy bleibt. So.
Und bist du schon Marathon gelaufen eigentlich?
Nee, noch nicht. Also, beziehungsweise, ich bin ein gegangen und gelaufen, so. Das ist so ein Zwischending, aber es war auch wieder bei mir zu Hause, es war kein offizieller Marathon, aber ich bin schon über 40 Kilometer gelaufen.
Okay. Genau. Aber warum hast du das bisher noch nicht gemacht?
Weil ich Marathonlaufen leider ein bisschen zu langweilig finde. Beziehungsweise, vielleicht ist es auch eine Ausrede von mir, weil es zu anstrengend ist. Aber nee, also ich muss sagen, mich hat Trailrunning einfach ein bisschen mehr gepackt. Einfach in der Nature draußen unterwegs zu sein. So. Hier in Nürnberg vermisse ich das leider schon ein bisschen. Deswegen hier ist es schon einfach auch viel Asphalt. Und einfach in der Stadt rumrennen. Aber wenn ich so dann zu Hause wieder bin, dann schon wirklich nur in der Nature unterwegs.
Machst du dann so Ultra-Running?
Ja, wäre vielleicht mal das Ziel. Also ich möchte schon gerne nochmal einen Ultramarathon laufen.
500 Kilometer, oder?
Nee, also ein Ultramarathon beginnt ab 50 Kilometer, also nee, über einen normalen Marathon.
Die Ultra-Running, die auch 48 Stunden dauert oder so.
Das ja, da gibt es dann, es gibt unterschiedliche Dinge. Also es gibt ja Moab, das sind dann 240,
genau.
240 Meilen.
Diese Moab, die letzte Gewinnerin war ja eine Frau, glaube ich, ne?
Courtney.
Ey, die war ja zu Gast bei Joe Rogan.
Ah, yes.
Ey, 240 Kilometer, da muss man sich überlegen, ne? Also du läufst einfach den ganzen Tag und der und sie hat während dieser Rennen,
ja,
weißt du, wie lange sie geschlafen hat? 10 Minuten.
Fuck.
Es ist krass. Und die Verteilung war 9 Minuten und 1 Minute. Also sie hat erstmal einfach 9 Minuten geschlafen.
Dann 1 Minute geschlafen.
Und, nee, und dann ist sie dann weitergelaufen, richtig lang. Und dann kurz vom Ziel oder so, hat sie ihrem Trainer gesagt, ey, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
Yeah.
Weck mich auf in 1 Minute.
Damn.
Und sie ist dann einfach sofort schlafen gegangen und sie hat 1 Minute geschlafen und dann wurde aufgeweckt und sie meinte, das beste Schlaf ihres Lebens. Und sie ist dann noch weitergelaufen, hat gewonnen. Und ich glaube, der Unterschied zu dem zweiten Platz war über 3-4 Stunden. Ist einfach krass schnell, wie sie gelaufen
ist. Das ist einfach auch, da musst du so ein Tier sein, da musst du dich auch selber so unter Kontrolle haben.
Da musst du auch auf Schmerz stehen, glaube ich.
Ja, safe. Du musst echt da Bock haben, dich selber richtig zu quälen. Aber da muss ich sagen, so das glaube ich, das gehört auch dazu, dass man selber einfach zu einer krasseren Person einfach wird, dass man sich selber auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, da gehört der Schmerz, dass man sich selber ein bisschen fickt, auch dazu.
Ja.
Und deswegen, also mein Ziel ist es eigentlich auch nochmal einen Ultra zu laufen. Also beginnend vielleicht erstmal mit einem 50K. Mhm. Aber ja, aktuell wegen Corona und auch weil einfach viel Arbeit ansteht aktuell, bin ich da nicht so dahinter, das zu verfolgen. Aber es steht auf jeden Fall auf der großen To-Do-Liste. Mhm. Und ja, ich glaube, das Feeling, wenn du dir selber so auf die Schultern klopfen kannst, so nach so einem Ultra, wenn du da an das Ziel läufst, das ist so ein Gefühl, das kannst du dir anders nicht holen. Das kannst du nur durch sowas, wenn du das wirklich selber durchziehst, dir holen. Und ich glaube, dass du selber als Person auch nochmal extrem an sowas wächst. Einfach.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich werde dieses Gefühl in meinem Leben nie erlernen. Also ja. Ich glaube, dieses Marathonlaufen, ich habe echt voll Respekt davor. Und Laufen ist einfach so nicht mein Ding. Und aber ich meine, mein Lebensmotto ist ja, Bekiff ist besser. Und deswegen, vielleicht muss ich Running einfach nochmal eine Chance geben, so weißt du.
Wie ich so an Running rangegangen bin, war es auch so, eigentlich macht man das nicht, dass man da kifft und dann auch Running geht. So. Das ist einfach so generell die Blockade im Kopf, so ein bisschen Sport und Kiffen, das macht man doch eigentlich nicht. Aber wenn man selber mal da ein bisschen drüber nachdenkt und auch selber mal so sich ein bisschen einschätzen kann,
ja, auf jeden Fall.
Dann, ja, es funktioniert. Es funktioniert einfach.
Ja, das auf jeden Fall. Du hast eben kurz Corona erwähnt, ja. Das Lieblingsthema des Volkes jetzt in 2020.
Uiuiui.
Wie ist es jetzt auch bei deiner Arbeit, so Marketing während der Corona-Zeit?
Also bei mir ist super easy, da ich ja selbstständig bin und im Endeffekt nur meinen Computer brauche, um zu arbeiten. Generell.
Aber Traveling und so weiter ist ja auch nicht so einfach.
Dann. Traveling ist nicht einfach, aber wie gesagt, ich habe hier meinen festen Wohnsitz noch in Nürnberg, aber ich fliege jetzt nächste Woche nach Portugal. Easy Ryanair-Flug für einen Zehner. Einfach nach Portugal, so, weil das Ding ist ja, es ist komplett egal, von wo ich arbeite.
Ja, klar.
Und ob ich jetzt hier so mein Geld verkiff oder ob ich das in Portugal mache, aber nebenbei noch am Abend ein bisschen surfen gehen kann oder so, ist halt schon auch einfach nochmal eine nice Lebensqualität so. Und deswegen muss ich sagen, habe ich von dem richtigen Corona-Arbeitsalltag wenig mitbekommen, weil ich einfach nicht so davon betroffen bin. Also ich muss in kein Office, ich muss nicht irgendwie in stationären Handel oder so weiter. Also deswegen.
Aber wie ist der Markt? Ist es jetzt schwieriger, überhaupt Leute anzusprechen? Während der Corona-Zeit oder?
Ich denke, dass es so ist, da auch die Wirtschaft ein bisschen am Einbrechen ist, dass die Leute generell vorsichtig sind, wo sie ihr Geld aktuell reinstecken.
Ja, genau.
Und dadurch, glaube ich, muss man auch sehen, dass die, wenn sie Geld in die Hand nehmen, immer sofort Resultate und Zahlen sehen wollen von dem. Und Online-Marketing, beziehungsweise also Performance-Marketing hat dann im Spezifischen, bietet halt schon die Möglichkeiten, wirklich nachzuverfolgen, wo du dein Geld reinsteckst und was du mit deinem Geld erreicht hast. Und dadurch bin ich der Meinung, dass Online-Marketing von der Krise schon profitiert, weil halt einfach nochmal härter auf die Digitalisierung jetzt umgestiegen wird.
Aber auch branchenabhängig, ne? Es gibt auch viele Internet-Startups, die in bestimmten Branchen sind, die jetzt aktuell auch noch leiden.
Ja, absolut. Und auch einfach, wenn man mal überlegt, die ganzen Jungunternehmen, die jetzt neu gegründet worden sind und sowas, in so einer Zeit, ist nicht easy. Aber eine gute Idee wird sich auch in solchen Zeiten durchsetzen. Das heißt, wenn es wirklich was ist, wo Menschen einen Mehrwert draus ziehen können, dann wird sich sowas auch verkaufen. Das heißt, nur weil jetzt die Wirtschaft schlecht steht oder weil jetzt eine Pandemie hier gerade am Laufen ist, heißt es nicht, dass man nicht weitermachen sollte, sondern es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und ich glaube, dass man die Zeit jetzt auch dafür hernehmen kann, um sich vorzubereiten und einfach jetzt so im Stillen ein bisschen zu worken. Und wenn es dann wieder richtig losgeht, dass man dann einfach die Sachen so droppt.
Absolut. Ich meine, diese ganze Pandemie hat ja die Digitalisierung in Deutschland auch ein bisschen beschleunigt. Absolut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist trotzdem noch super lang.
Ich habe da gestern was gehört, dass wir irgendwie durch die Pandemie jetzt den Step erreicht haben, den wir sonst erst in 20 Jahren erreicht hätten irgendwie.
Okay.
Also, keine Ahnung, schau später nochmal, such die Quelle raus. Aber irgendwie ist es halt jetzt schon stark in die Digitalisierung so gegangen. So jeder arbeitet, jeder,
aber das der Tempo kann, ist immer noch zu langsam, finde ich.
Ja, das liegt aber auch an der Infrastruktur einfach da.
Richtig,
in Deutschland.
Ja. So, da, also das muss die Regierung auch mitmachen.
Keine Ahnung, da will ich jetzt nichts sagen, aber da hat die deutsche Regierung auch leider ein bisschen verschlafen.
Also auch nochmal full disclaimer, der Max und ich, wir haben sehr viel über Verschwörungstheorien und so immer während der Arbeit mal unterhalten.
Ja.
Und deswegen, da können wir echt richtig immer so deep eintauchen. Und der Max ist auf jeden Fall noch krasser unterwegs mit Verschwörungstheorien als ich.
Ja, Verschwörungstheorien darf man heute nicht mehr so sagen, das setzt man sich gleich selber den Aluhut auf, aber einfach vielleicht an jeden Einzelnen mal wirklich informieren, unabhängige Quellen, einfach viele Quellen und einfach selber sich eine Meinung dazu bilden. Ich glaube, das ist, was uns aktuell ein bisschen fehlt.
Auf jeden Fall. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, zum Beispiel jetzt wegen den ganzen Corona-Maßnahmen. Ne?
Ja.
Wenn jemand ganz Neutrales einfach gegen eine Maßnahme ist und vielleicht nicht gegen insgesamt, dass man auch gleich so als Verschwörungstheorie abgestempelt wird. Und das finde ich nicht gesund.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde halt einfach, dass immer mehr von den Medien versucht wird, so Verschwörungstheoretiker und Nazis in eine Ecke so zu drängen und einfach auch aus Verschwörungstheoretikern automatisch Nazis zu machen oder aus Corona-Leugnern, jetzt nennt man sie einfach mal so, irgendwie aus denen auch Nazis machen. Ich weiß nicht, das finde ich einfach, das ist nicht fair. Und ich glaube, so sollte man in der Demokratie auch nicht mit den einzelnen Meinungen umgehen.
Ja.
Und deswegen wäre ich auch froh, wenn die Medien da einfach ein bisschen neutraler berichten würden, weil das ja im Endeffekt das Ziel von der Demokratie ist, dass jede Meinung geschätzt wird und dass nicht eine Meinung als richtig abgetan wird und die andere als falsch. Und deswegen finde ich, sollten die Leute generell einfach mehr zusammenhalten und einfach ein bisschen mehr Abstand von solchen politischen Stigmata einfach nehmen.
Mhm.
Und einfach wirklich wieder mehr so auf uns sich besinnen und die Leute einfach mehr wieder miteinander reden und so in die Richtung. Und nicht so sagen, yo, der ist ein Verschwörungstheoretiker, mit dem rede ich nicht. Das ist ein Linker, mit dem rede ich nicht.
Mhm.
So, ich finde, wir sollten ein bisschen von dem mal wegkommen und einfach mal schauen, dass wir alle zusammen das hier in eine richtige Richtung bringen, weil das aktuell nicht danach aussieht.
Absolut. Also ich finde es aktuell einfach ein bisschen schwierig, einen ganz normalen Austausch zu haben, weil es ist einfach unmöglich, dass eine Partei oder eine Richtung immer richtig macht. Ne?
Ist so, ja.
Und ich bin einfach je nach Policy oder je nach Maßnahmen, da muss man einfach neu hinterfragen, weißt du? Also man soll und darf die Regierung auch immer hinterfragen, finde ich.
Absolut. Ja, und das geht halt jetzt mittlerweile schon so weit, dass halt auch einfach innerhalb von Familien da wirklich Meinungsdifferenzen auftreten und so. Also ich sehe es jetzt zum Beispiel bei meinen Großeltern, die sind beide vorerkrankt und haben halt irgendwie Angst, dass sie sich mit Corona anstecken, was ich absolut verstehen kann. So, man muss nicht das Risiko eingehen, wenn man einfach dem auch entgehen kann. Aber dass es halt dann so ist, dass von denen hat dann auch gesagt, ja, man muss zu Hause bleiben und so weiter. So, ich versuche ja, dass ich mich von ihnen dann irgendwie, dass ich Abstand halte, dass ich mich testen lasse, wenn ich im Ausland bin, dass ich meine Quarantänezeit einhalte und so weiter. Aber das kann ja so nicht weitergehen. Und du kannst ja nicht anderen Leuten sagen, was sie machen dürfen, wenn du im Endeffekt eh versuchst, sie zu schützen und so weiter. Deswegen, man muss aufhören, das Ganze zu überdramatisieren und da einfach auch mal die Zahlen ein bisschen anzuschauen und auch zu sehen, dass das Ganze gar nicht so heftig vielleicht mehr ist.
Also, du kennst mich, ich bin ja ein Zahlenmensch.
Ja.
Immer, wenn wir diskutieren bei der Arbeit, haben wir dann immer die Zahlen nachgeschaut und das ist ganz klar. Also ich glaube, man muss jetzt die Zahlen ein bisschen nachschauen und dann denken, okay, was geht hier ab und wohin geht überhaupt die Reise so, ne? Anhand der bestehenden Zahlen.
Ja, absolut. Also ein Impfstoff kann ja auch nicht die einzige Lösung sein, so ich meine.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ich würde mindestens ein Jahr warten, bis ich mich impfen lasse. Also ich lasse mich da nicht von neuen Stoff impfen, Mann.
Ich weiß nicht.
Also wenn möglich, vielleicht jahrelang würde ich erstmal warten.
So, das Ding ist, man versucht, wir haben vorher über Tabak geredet, man versucht da, dass man sich einigermaßen gesund haltet. Man versucht, dass man irgendwie sich einigermaßen gesund ernährt. Aber lässt sich dann irgendwie anders da einen Impfstoff spritzen, der noch nicht richtig erforscht wurde. Ich finde das ein bisschen unverantwortungsbewusst, wenn man irgendwie dann sagt, nur weil es die Pharmaindustrie entwickelt hat, dass man dann sagt so, yo, das ist jetzt die Lösung, ich lasse mir das jetzt ohne Hinterfragen da spritzen und so weiter. Ich glaube, dass man testen muss. Und ich glaube auch nicht, dass man so schnell da einfach wirklich eine Lösung für das Ganze finden kann. Und wie gesagt, so die nächsten Monate werden da hoffentlich dann mal Ergebnisse liefern. Aber ja, schon eine krasse Zeit aktuell auf jeden Fall.
Absolut. Und ich habe ja immer brav mitgemacht und so weiter. Und ich mache es auch immer brav weiter.
Jeder, natürlich. Man macht ja auch mit, man stellt sich ja nicht dagegen. Ja, klar. So ist es ja nicht. Aber man muss ja nicht zu jedem Ding ja sagen, so wenn es vielleicht gar keinen richtigen Grund dafür gibt. So.
Das auf jeden Fall. Und es ist wie, wenn man zum Beispiel auf einen Krieg geht. Also das ist ein extremes Beispiel, vielleicht auch eine extreme Meinung, aber es ist wie, wenn man zum Beispiel mit einem Team auf einen Krieg geht. Ja. Man versucht natürlich am Anfang dieses Prinzip Leave No One Behind immer durchzuziehen. Ja. Aber irgendwann kommst du einfach an einem Punkt, wo du sagst, okay, retten wir die zwei oder wollen wir zusammen alle sterben?
Ja, absolut.
Und wir als die Menschheit sozusagen, müssen wir jetzt uns auch fragen, okay, wie geht's weiter? Do or die. Also sollen einfach die Leute, die vorher krank sind und die besonders ein hohes Risiko haben, dann sollen die geschützt werden.
Ja.
Und die denken, ist mir scheißegal, dann sollen die auch das machen dürfen.
Absolut.
Aber irgendwann.
Weißt du, was ich meine? Sind wir nicht irgendwie alle mündige Erwachsene, die ein bisschen was in der Birne haben und für sich selber halt einfach entscheiden können. So. Ich gebe gerne was von meiner, sagen wir jetzt, Freiheit ab, wenn ich dafür auch geschützt werde und so weiter. Mhm. Absolut. Das ist ja eine logische Rechnung. Aber ich bin der Meinung, dass jeder von uns einfach selbstverantwortlich handeln kann und auch selber wirklich Entscheidungen treffen kann, ohne dass ich jemanden brauche, der mich so krass bevormundet.
Mhm.
Und deswegen ja, bin ich der Meinung, dass man vielleicht ein bisschen mehr auf die Leute hören sollte und nicht den Leuten vorschreiben sollte, was die zu tun haben.
Absolut. Und wie gesagt, ich denke, das Volk kann auch jetzt nicht 3-4 Jahre damit machen. Also so in so einem Zustand. Ich meine, die Frage ist ja manchmal auch, okay, klar, es werden viele Leute sterben, ja, aber das Land oder wir als Menschheit oder wir als Bevölkerung, also von was können wir dann besser sich erholen, ja? Also von 1 Million Tote oder von 5 Millionen
Schulden.
Bankrotte Leute und Geschäfte.
Ja,
so.
Richtig, ja.
Ne? Und da muss man sich einfach echt ernst hinterfragen. Ich weiß es nicht. Aber
ich weiß
solche nicht. Morale Frage soll man sich immer stellen.
Das ist ja so, sind ja schon die ersten Artikel so rausgekommen, jetzt auch in der Welt und so weiter, wo hinterfragt wurde, hätte der erste Lockdown wirklich so stattfinden müssen, wie er stattgefunden hat. Und jetzt haben wir aber Mitte Oktober und aktuell wird sich wieder die Frage gestellt, so machen wir jetzt einen zweiten Lockdown. So, du kannst es, glaube ich, deiner Wirtschaft nicht zumuten, dass sie sich nach einem so einen Einbruch dann noch ein zweites Mal wieder erholen sollte und nur Geld nachschießen ist ja auch keine Lösung für das Ganze. Also ich glaube, dass das auch viele Leute noch nicht verstanden haben, dass das Geld, das im Endeffekt da gedruckt wird, nicht gedeckt ist, sondern dass das Geld halt einfach nur in den Markt reingeschossen wird.
Ey, ich habe letztens auch eine Diskussion mit jemandem von uns. Über, wir haben uns die Bundeshaushaltnummern angeschaut. Also jetzt wird ein bisschen geeky.
Jetzt wird's deep.
Und die hatten ja letztes Jahr 500 Milliarden jetzt geplant oder budgetiert. Und die Corona-Hilfe ist ja 500 Milliarden. Wie willst du denn das doppelte Bundeshaushalt jetzt auf einmal von heute auf morgen eigentlich zur Verfügung stellen? Woher kommt das Geld?
Ja, die Rechnung geht nicht auf.
Also das ist schon krass. Die
kann nicht aufgehen, leider. So, und da liegt es halt jetzt an jedem Einzelnen von uns, dass er sich mal ein bisschen Gedanken macht über das Ganze. Kann das System wirklich so weitergehen, wie es bisher? Ja.
Deswegen, also für die Leute, die sich für sowas interessieren, also wirklich die bundeshaushalt.de, also da kann man die ganzen Ausgaben dann auch sehen. Dann wisst ihr, was los ist, wie viel oder wie wenig eigentlich für zum Beispiel digitale Infrastruktur ausgegeben wird, für Forschung, für Jugendlichen. Die meisten, das meiste Geld wird für soziale Leistungen, so Arbeitslosengeld und natürlich auch Rente, ne?
Yes.
Und ja, Rente ist ein Thema, ne? Das ist nicht so
traurig macht.
Das mich so abfuckt. Ich finde das Konzept ziemlich geil.
Ja, absolut.
Ich finde es einfach ein bisschen unfair, wenn ich jetzt zum Beispiel mein ganzes Leben da einzahle und mit 69 sterb, dann kriegt meine Familie nichts was. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Nee, leider nicht.
Ich will für meine Familie sparen.
Leider nicht, ja.
Und ich finde, das ist eben vielleicht so ein großer Kritikpunkt für die Rente, weil, ey.
Ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt so, wenn sich jeder selber mal ein bisschen damit beschäftigt und für sich selber einfach Gedanken macht, was da das Beste ist, dann kann man vielleicht auch da den Mainstream-Finanzierungssachen ein bisschen entgehen und mal ein bisschen langfristiger denken. Und im Endeffekt, glaube ich, ist es da auch wieder der Punkt, man muss aufhören, sich auf jemanden so zu verlassen. Und einfach
auf die Regierung meinst du?
Ja, zum Beispiel, oder hat der Staat jetzt im Endeffekt. Und einfach auf sich selber ein bisschen achten. So, wir sind erwachsene Menschen und wir sollten im Endeffekt für uns selber da sorgen. Mhm. Wenn es nicht geht, dann hat jeder natürlich da mal Verständnis dafür. So, es gibt immer Ausfälle, es kann immer mal was passieren, es kann jeder krank werden und so weiter. Absolut Verständnis dafür. Aber sonst sollte ja wirklich jeder versuchen, dass er für sich selber so sorgen kann, so gut wie es geht. Für seine Familie, also dann würde das Konstrukt auch aufgehen, aber so wie es aktuell geführt wird, leider eben nicht.
Ey, die meisten der Steuergelder macht ja Sinn, ja. Also so ist es nicht,
ja.
Aber nicht alles.
Ja,
nicht und alles. Deswegen, man soll ein bisschen auch kritisieren können oder dürfen, ohne dass man sagt, ja, du bist voll gegen die Regierung oder so, was ich meine.
Ja, absolut, oder dann gleich wieder als Nazi abgestempelt werden, wenn man was gegen die Regierung sagt und so weiter. Also, ich sehe es ja vielleicht aktuell, ich bin jetzt eben noch nicht so lange selbstständig und der deutsche Staat macht es einem nicht gerade einfach, jetzt als junger Unternehmer da durchzustarten.
Was ist jetzt der, so, wo dich immer so richtig abfuck?
Ja, Steuern, ganz klar. Ganz klar. Also ich meine, wenn du echt fast 40%, 50% steigt dir dann, je nach Einnahmen, abdrücken musst.
In der Schweiz zahlt man 20% von 20%.
Nach Kanton. Läuft es dort.
Je nach Kanton, ja, aber die höchste ist 25%, Mann.
Da gibt es auch mit 17 und so weiter. Das läuft ja. Schweiz ist schon.
Weil man muss es einfach so berechnen, ne? Also angenommen, du verdienst 10.000 in Deutschland und 10.000 in der Schweiz. Und in der Schweiz bekommst du 7.500 und in Deutschland bekommst du 6.000. Also das heißt, da gibt es einen Nettounterschied von 1.500. Das bedeutet, du musst mindestens jetzt nochmal 13.000 zu verdienen, weißt du, ich meine? Überhaupt dieselbe wie in der Schweiz zu bekommen. Und das ist einfach richtig heftig.
Klar. Jetzt vielleicht an alle Zuhörer, wir wissen, dass in der Schweiz teurer ist als in Deutschland und so weiter und dass der Lebensstandard vielleicht auch einfach ein bisschen schwer ist zu erhalten in der Schweiz, aber trotzdem.
Man verdient auf jeden Fall mehr dort. Yes. Also jeder, oder zumindest wenn man du einigermaßen guten Job in der Schweiz hast, kannst du auf jeden Fall auch leben. Und ich war, das ist auch fucking teuer, ne? Ich war letztens in der Schweiz, in Zürich war das, und wir wollten McDonald's essen. Oh, ja. Wir haben dann einfach, wir waren einfach so wie heißt das?
Drive-Thru.
In der Autobahn, genau, in der Autobahn. Dann haben wir gesagt, ja, dann holen wir uns einfach McDonald's.
Yeah.
Und der fucking Menü in McDonald's kostet 20 Franken, also 20 Euro, Mann. Und der fucking Menü kostet es 20 Euro. Und wir waren da auch mal essen, also unter 60 Franken, da geht wirklich nichts. Und als Deutsche, also zumindest wenn du dein Geld in Deutschland verdienst, Schweiz ist schon fucking teuer.
Ja, es tut schon weh.
Ja. Zum Glück habe ich dann echt einen sehr großzügigen Kumpel, der dort arbeitet, in der Finanzbranche.
Ja, nice.
Und der hat uns immer eingeladen. Und das war auf jeden Fall sehr nice von ihm. Aber echt. Warst du schon mal in der Schweiz eigentlich?
Ja, aber es war mehr so auf Durchfahrt.
Okay.
Ansonsten ultra Bock, dass ich den Winter in die Schweiz fahre zum Skifahren.
Okay.
Also ein Unternehmen, für das ich aktuell tätig bin, hat eben auch jetzt den Hauptsitz in der Schweiz.
Nice.
Und die Jungs werden wir auf jeden Fall mal besuchen und dann noch ein bisschen Skifahren dort.
Was morgen die?
Ah, bei denen ist auch wieder mehr so Business.
Okay.
Da, die wissen auch nicht, dass ich smoke.
Aber in der Schweiz smoke fast jeder.
Ja, aber das sind so richtige so
okay.
Performance-Leute,
okay.
Die halt dann auch voll am Pumpen sind und so weiter. Und da, die sind mit Smoken noch nicht so in Berührung gekommen. Ich glaube auch, ja, das ist, glaube ich, vielleicht noch ganz interessant, dass das auch stark mit den Subkulturen abhängt, okay. Indem man sich so selber aufhält. So.
Also so. Ey, aber Schweiz überrascht mich richtig.
Weil?
Was Cannabis angeht. Weil die sind total gechillt und CBD ist ja wirklich angekommen, sozusagen. Safe, ne? Safe. Jeder raucht das. Und von daher ist es einfach unmöglich, das zu trennen. Weil ja. Es gibt auch Leute, die einfach wirklich CBD rauchen, die dann sagen, ich will den THC, ich will einfach nur CBD rauchen.
Also ich verstehe jeden, der die Meinung hat. Für mich ist CBD Weed aber einfach nicht. es ist nichts für mich. So, ich habe es auch schon ein paar Mal getestet und ich finde es auch nice, aber das ist für mich so, da fehlt im Kopf das einfach.
Ich finde CBD Weed soll wirklich, also für mich verwende ich eher als Produkt, als Blüte.
Ja,
tatsächlich.
Ja, so ja. Tropfen und so in die Richtung.
Ja, genau. Und ich bin auch natürlich ein Fan davon, aber nicht zum Rauchen tatsächlich.
Ja.
Also da mache ich lieber Smoke. Aber vielleicht für Laufen dann. Weil du ja eben, na, aber du willst ja auch den High, ne? Ja,
ich habe auch schon mal im Vaporizer probiert, ein bisschen CBD so zu smoken. Ist ganz nett so, aber es fehlt halt einfach im Kopf. Das.
Okay.
Ja.
Hast du eigentlich mal viel getrunken überhaupt?
Ja, safe. Oh, wow. Zur Abi-Zeit war schon wild, also wir haben schon echt im Bayerischen Wald gut Bier gesippt.
Generell im Bayerischen Dorf wird echt viel gesoffen, da muss richtig man sagen,
viel,
oder?
Richtig viel.
Wann hast du angefangen?
Ja, so 15 hat man schon mal das erste Bier getrunken.
Ja, okay, das ist okay.
Ja.
Ich denke aber in zum Beispiel im Dorfdisco, ne?
Heikles Thema. Heikles Thema auf jeden Fall.
Das ist echt ein Phänomen und ich habe auch erst auch in Bayern von Dorfdisco gelernt, also überhaupt davon mitbekommen. Und ich finde es schon echt ein Phänomen. Also
ja, das ist am Dorf. Gibt es halt einfach nicht sowas wie hier in der Stadt mit den großen Clubs und so weiter.
Du bist im Dorf auch.
Ja, es ist ein 3000-Personen-Ort.
Damn, 3000, Mann.
Das ist wenig, das ist echt wenig. Jeder ja, kennt jeden. Wenig. Und keine Ahnung, viele, viele Leute im gleichen Alter so, aus den einzelnen Dörfern, die dann irgendwie um eine Gemeinde rumliegen. Und dann gibt es halt da in jedem Dorf so irgendwie eine Hütte oder einen Bauwagen oder so, wo halt dann am Wochenende regelmäßig gesippt wird. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass mir die Zeit geschadet hat. Also man hat da auch auf jeden Fall so seinen Teil mitgenommen. Aber da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht hängen bleibt und im Dorf dann hängen bleibt und das halt irgendwie dann für die nächsten 70 Jahre so weitergeht. Also man muss schon schauen, dass man irgendwann auch so den Absprung ein bisschen schafft.
Aber kannst du zurück zum Dorf?
Ich kann zurück zum Dorf. Aber das Ding ist, man wird halt für die Sachen, die man jetzt so macht, bisschen belächelt, also wie gesagt, so die Sneaker und Streetwear, das ist halt dort noch überhaupt nicht angekommen. Aber mittlerweile hat es schon so Ausmaße angenommen, dass die das halt auch feiern und auch checken, so, yo, okay, der verdient sein Geld da damit, hat er echt Bock dran und ja, ist da einfach am Start. Und es ist auch lustig, wenn man dann auf Weihnachten oder so mal heimkommt und dann mit den ganzen alten Leuten da ein bisschen sippt und so.
Vermisst du manchmal das Dorfleben?
Also ich vermisse safe nicht das Dorfleben, wo ich herkomme so.
Okay.
Aber ich glaube, ich würde schon später gerne mal wieder ein bisschen mehr in der Nature wohnen. Und so, das Leben dort ist schon einfach auch cozy. Und wenn du dir vorstellst, du hast da irgendwie eine nice Crib, einen Garten, wo du selber ein bisschen so dein Weed growen kannst und so weiter. Ich glaube, das ist schon ganz nice so. Aber auf keinen Fall mehr dahin, wo ich herkomme.
Okay, krass. Aber kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich meine, ich möchte aktuell auch nicht wieder in Jakarta leben oder arbeiten zum Beispiel. Auch wenn es vielleicht nah am Bali ist oder so.
Ja, so, man freut sich ja jedes Mal, wenn man wieder heimkommt. Aber da muss man halt auch sagen, es ist jetzt für mich schon günstiger, wenn ich jetzt hier in Nürnberg wohne. Airport gleich in der Nähe und nicht im Bayerischen Wald, wo ich erstmal 2 Stunden nach München gurken muss, um dann irgendwie dort losfliegen zu können.
Man kann ja auch in der Nähe von Nürnberg wohnen. Zum
Beispiel. Safe. Also ich glaube, da kann man schon einen nicen, keine Ahnung, mir fällt das Wort gerade nicht aus. Ja, nee, einfach auch einen nicen Bleibeort einfach so zu finden.
Ja, absolut.
Aber wie gesagt, so Nürnberg hat mich jetzt auch nicht so gecatcht. Es ist jetzt ganz nett hier.
Aber könntest du auch in einer anderen Stadt in Deutschland leben zum Beispiel?
Ah, habe ich schon viel drüber nachgedacht. So, ich könnte mich schon auch in Berlin und in so einer großen Stadt sehen. Aber wenn es nicht sein muss, dann würde ich, glaube ich, gern das vermeiden. So. Also, wie gesagt,
okay, du würdest tatsächlich auswandern?
Ja, safe.
Oh, absolut. Okay. Aber wo würdest du am liebsten auswandern?
Also, ich werde safe den Step irgendwann gehen, dass ich nach Asien auswandere.
Okay.
So der Step, der wird auf jeden Fall kommen. Und wie gesagt.
Aber wo genau in Asien?
Ja, wahrscheinlich Thailand. Also meine Freundin ist Halbthailänderin.
Okay.
Das heißt, auch schon geklärt mit Ausweis und Aufenthalts, Bleiberecht und so weiter, weil sie die doppelte Staatsbürgerschaft hat. Das heißt, man kann auch dann als weißer Mann dort Immobilien kaufen und auch den Grund dazu kaufen und so weiter. Deswegen, wie gesagt, ich bin von meinem Business her an keinen Ort gebunden. Die Lebenshaltungskosten in Asien sind um einiges niedriger wie hier in Deutschland. Mir gefällt es auch einfach, wenn man nah am Meer wohnt, wenn es warm ist. Mhm. Ich glaube, da kann man mit wenig Geld mehr erleben als hier in Deutschland.
Okay, krass. Also ich meine, ich wandere ja nach Deutschland zum Beispiel aus und du wanderst tatsächlich nach Asien aus.
So, ich sehe das mehr so. Also dadurch, dass ich ja beruflich dann auch viel unterwegs bin und so weiter, sehe ich das nicht so, dass ich einfach hier dann Abschied nehme von Deutschland. Mhm. Es ist nur so, dass ich dann einfach den Lebensmittelpunkt ins Ausland verlege, wo einfach die Lebenshaltungskosten ein bisschen niedriger sind. Aber ich komme trotzdem meine 2-3 Monate im Jahr nach Deutschland, Österreich, Skifahren.
Ja,
also ich komme dann auf jeden Fall hier auch wieder ganz normal her. Aber generell, glaube ich, würde ich schon gern wo leben, wo man weniger Steuern zahlt, wo es ein bisschen, wo die Lebenshaltungskosten ein bisschen niedriger sind. Und genau.
Absolut. Also ich kann mir natürlich vorstellen, ein Jahr oder 2 Jahre auf Bali zum Beispiel zu leben und einfach auch Airbnb-mäßig da zu leben, weil man auch eben als Indonesier andere Preise bekommt Touristen. Und du kannst echt eine richtig krassen Villa mit Pool und so weiter halt für 900.000 Euro haben.
Das geht ja voll.
Und ey, wieso nicht, ne?
Nee, bin ich auch so. Also hier in Deutschland auf jeden Fall nice. Auch voll gut, dass ich hier einfach aufwachsen durfte. Dass ich hier deutsche Bildung abbekommen habe und alles. So, das möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Aber wie gesagt, wenn man dann eben auch einen internationalen Abschluss hat und so weiter, dann kann man auch gerne mal im Ausland einfach ein paar Jahre verbringen. Und wo man dann eben am Schluss bleibt, so das kann man ja eh noch nicht abschätzen.
Absolut. Also das ist ja, was ich immer sage. Also es ist ja auch in Ordnung, wenn es dir dort nicht gefällt. Dann.
Ja.
Weißt du, du kannst sagen, hey, ich habe mich mir anders vorgestellt. Ich lebe doch lieber in Europa. Dann kannst du nach 2 Jahren immer zurück.
Aber ich glaube, dass da bei vielen Leuten so ist, dass sie dich dann als gescheitert sehen. Wenn du dann wieder zurückgehen würdest oder sowas, dass die dann sagen, so, ja, du hast es dort drüben nicht geschafft und so weiter. Aber
es ist
sowas,
halt leider diese Kultur, manchmal auch in Deutschland, diese,
ja,
deswegen gibt es auch sehr wenig Unternehmer.
Ja, hier ist ja auch die Neidkultur, das ist ja hier in Deutschland ganz, ganz groß.
Ah, wir können echt lang drüber reden, über diese Neidkultur in Deutschland. Aber nochmal kurz zum, wo war ich? Shit. Wegen Versagenkultur.
Ah, safe, ja.
In Deutschland ist es leider so, wenn du irgendwas versuchst und du scheiterst, die sehen das nicht als Erfahrung, die du gewonnen hast, sondern wirklich, okay, du hast es einfach nicht geschafft.
Hat versagt,
du hättest wirklich lieber einfach bei, keine Ahnung, keine Werbung bei Siemens arbeiten sollen und dann einfach safe dein Zeug macht. Aber das sagen auch nur Leute, die das nie gemacht haben.
Ja, oder vergleich mal hier in Deutschland das mit Amerika. In Amerika fährt einer sein Unternehmen gegen die Wand, 2 Tage später meldet er das neue Unternehmen an. So, so läuft es dort. Und hier in Deutschland ist halt so, der hat es nicht gepackt. Keine Ahnung, Versager.
Absolut.
Ja, keine Ahnung. Also über die deutsche Mentalität, glaube ich, brauchen wir jetzt gar nicht anfangen zu reden.
Aber nee, ich liebe, also nicht, dass ich jetzt die Leute denken, ich lebe in Deutschland und ich hasse Deutschland oder so.
No way.
Also das stimmt gar nicht. Ich habe mehr deutsche Freunde als in mir zum Beispiel. Aber es gibt bestimmte Kulturen, die mir aufgefallen sind. Also genauso wie in Indonesien. Es gibt auch Kulturen, die ich nicht mag, so bei denen. Aber diese Neidkultur ist zum Beispiel bei mir, ist, weil es eben ein komplett Gegensatz zu Indonesien ist, eben diese echt ist total auffällig.
Ja.
Und da, ich finde, das Interessante ist ja, Deutschland ist ja einer der reichsten Land der Welt.
Yes.
Und wieso gibt es hier diese Neidkultur überhaupt?
Keine Ahnung.
Also den meisten Leuten, es gibt Leute natürlich wirklich, die nicht gut gehen, aber den meisten Leuten in Deutschland geht's gut.
Yes. Ja, hungern müssen hier die wenigsten.
Ja.
Dach über den Kopf haben auch die meisten, und jeder, der eins möchte, der kann sich wahrscheinlich drum kümmern, dass er irgendwie eins bekommt und so weiter.
Du kannst ein scheiß Leben im Vergleich zu deiner Miteinwohner oder keine Ahnung, Mitbevölkerung in Deutschland.
So, wir brauchen nicht drüber reden, dass es vielen Studenten und vielen Leuten, die einfach auf 450 Euro Jobs angewiesen sind, dass es denen einfach in Deutschland nicht so gut geht.
Ist auch nicht reich dann.
Überhaupt nicht, aber es kann jeder hier in Deutschland das einigermaßen handeln, dass er ein Dach über den Kopf hat und dass er ein einigermaßen gutes Leben führt.
Ja, und warum denkst du, dass es dann überhaupt diese Neidkultur gibt? Du als Deutscher sozusagen.
Boah. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kann es dir wirklich nicht erklären.
Weil das ist wirklich immer, wo in wenn ich drüber rede, ne, jeder sagt in Einheit, ja, es gibt Neidkultur in Deutschland.
Ja, aber ich glaube, das kann man jetzt so vielleicht nicht beantworten, aber das ist ja auch wieder so ein Gesellschaftsexperiment, wenn du es irgendwie nennen willst oder sowas, dass die Leute halt in eine gewisse Richtung manipuliert werden und vielleicht hat sich halt dadurch auch die Neidkultur irgendwann mal ergeben. So, das ist ja auch nur was Psychologisches, was im Menschen so verankert wurde.
Ja, absolut.
Und das ist halt die Frage so, durch was wurde das in den Menschen so verankert? Weil ich glaube, dass der Mensch von Haus aus nicht so wäre.
Ich habe ein Bekannter von mir und der hat erzählt, also ein Kunde von ihm ist eben ein Verkäufer und ihm geht es ja wirklich gut, halt, ne?
Ja.
Aber wenn er zu den Kunden geht, wo er verkaufen muss, fährt der wirklich extra ein VW-Auto.
Ja, safe.
Weil wenn es dir gut geht, dann sagen die Leute, nee, dann brauchst du nicht mehr.
Ja, richtig. An mich zu dem verkaufen. Geht's gut, dem brauche ich kein Geld mehr geben.
Aber bei uns ist es so, ey, denen geht's gut, dann läuft's bei denen. Dann kaufe ich lieber bei denen. Das ist komplett anderes Denken.
Also richtig faires Denken in Indonesien und hier ist einfach so, keiner gönnt irgendjemanden was. Ja, ist schade und muss man selber ein bisschen vielleicht auch versuchen, die Wesenszüge abzulegen und wirklich mal drüber nachzudenken, weil im Endeffekt ist da, glaube ich, die richtige Denkweise, beziehungsweise ich will keine Denkweise vorgeben, aber derjenige, der was erreicht hat und der eben viel hat, musste wahrscheinlich auch was dafür tun. Ja, natürlich gibt es auch Ausnahmefälle, die reich geerbt haben oder Glück gehabt haben, aber arbeiten mussten schon die meisten, die jetzt irgendwie wirklich fett was erreicht haben. Und deswegen, es kommt nicht einfach von nichts.
Absolut. Aber denkst du, die Reichen mussten das Geld für die Allgemeinheit geben eigentlich?
Nee. Also, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ich reich wäre, vielleicht denkt man dann nochmal anders, aber ich bin der Meinung, dass schon eben das gehören sollte, was er so verdient hat, so was er sich selber erarbeitet hat.
Das denke ich tatsächlich auch und man muss als Regierung eher fördern, wenn der was Gutes tun will, aber das nicht unbedingt als Pflicht, so als Steuer. Also ich verstehe schon die Logik, dass man Leute höher besteuern will.
Ja.
Aber ich habe da zwei Kritikpunkte. Einmal ist natürlich, diejenigen, die bezahlen werden, sind nur Leute wie wir, so Mittelklasse.
Richtig.
Ja, weil wir eben nicht diese Ressourcen haben, wie Steuerberater oder wie auch immer. Also gute, also krasse Steuerberater halt, die dann das Vermögen verwaltet. Und diese reichen Leute, die können denn wir mögen ja auch so halt reporten, dass es eben halt zu den Firma gehört und er im Prinzip
richtig
vielleicht nur ein paar hundert Euro zahlen muss.
Richtig, ja.
Und deswegen diese Steuererhöhung ist, man will die Reichen eigentlich kriegen, aber man kriegt eher nur die normale Leute sozusagen. Und zweitens, wenn du mehr Geld hast oder gibst, dann hat die Regierung ja auch mehr Geld. Und ich vertraue das Management von Geldern bei der, grundsätzlich, nicht nur bei deutscher Regierung, sondern grundsätzlich bei Regierungen nicht so.
Nee, ich leider auch nicht. Aber ja, das ist ein Thema, ich glaube, an dem muss man langfristig arbeiten. Vielleicht ist ja Kryptowährung ein Step in die richtige Richtung. Man weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber ich will trotzdem auch Bargeld haben, Mann.
Ja, ich würde auch ungern das Bargeld da abgeben. Ja.
Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, krasses Themenwechsel, ich kann ohne die deutsche Pünktlichkeit nicht mehr leben. Also wenn ich zum Beispiel ein Meeting habe mit Leuten aus anderen Ländern, zum Beispiel in Indonesien oder wie auch immer, das
nervt.
Fuck mich immer.
Mich auch. Das ist so schlimm, wenn Leute zu spät kommen. Ich verstehe es nicht so. Das ist ja wirklich, das sind die Basics.
Ja, das also sind die wirklich Basics. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein deutscher Mitarbeiter sagst, ey, ich brauche das bis dahin und dann liefert er das auch.
So sofort. Muss es sein eigentlich, ja.
Ja, und von daher.
Ja, wir waren in Spanien und waren da auch irgendwie zum Essen verabredet und irgendwie 17 Uhr vorm Lokal. 17 Uhr war natürlich noch zu, sind dann irgendwann mal 45 Minuten später aufgetaucht. Ich weiß nicht.
Ja, aber das ist noch okay. Also in Indonesien zählt das noch als pünktlich.
Ja, aber so kann man doch nicht mit den Gästen umgehen.
Also in Indonesien haben wir sogar den Begriff Gummizeit oder Gummiuhr.
Ja.
Weil das jeder ist einfach zu spät in Indonesien. Ja, wenn du sagst, okay, wir treffen uns um 20 Uhr, dann weißt du einfach um 20 Uhr, fängt er an, jetzt erstmal fertig zu machen.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur Gewöhnung. Dass man selber, wenn man da auch entspannter dran geht, wenn man nicht mehr da so der Allmann ist, dass man das dann entspannter
so hinnimmt. Aber ich kann es nicht anders. Ich kann es nicht sagen, okay, um 20 Uhr, dann denke ich, okay, der kommt um 10.
Mich
weißt du, drei Stunden ist bei uns echt, wie heißt das?
Zwei, drei Stunden ist schon heftig.
Es ist schon Standard.
Ja,
und vor allem, man sagt ja dann, man hat ja immer die Ausrede, so Stau, weil es immer Stau gibt, überall. Ja. Das geht nicht. Und vor allem in Indonesien, wenn man zum Beispiel im Büro arbeitet, da geht man meistens zum Beispiel Lunch, ein Meeting in einem anderen Mall zum Beispiel. Und du brauchst alleine schon eine Stunde bis dahin, obwohl es, wenn du jetzt läufst, vielleicht brauchst du 25 Minuten, aber lieber mit dem Auto eine Stunde oder so.
Ja.
Und dann da quatscht man ein bisschen und dann gehst du nochmal zurück. Also du bist auf jeden Fall 4 Stunden unterwegs nur im Stau. Deswegen gehen dir das so langsam. Ey, wir kommen aber jetzt langsam zu Ende. Und am Ende jeder Episode gibt es diese 5-Kanner-Fragen.
Oh ja. Yeah.
Und das machen wir jetzt mit dir.
Mhm.
Die erste Frage: Wie alt und wo warst du, als du das erste Mal gekifft hast? Und wie war der High?
Ich war 15, war auf einem Festival in der Nähe von Passau, das Pfingst Open Air. Und ich war super besoffen, war in einem kleinen Zelt und hab dann mit einem Kumpel einen Joint geraucht. Puh, bin ins, nee, safe mit Tabak. Und danach bin ich ins Zelt, bin aber dann eine Stunde später aufgekommen, weil ich heftig kotzen musste. Und das war die erste Kiff-Erfahrung.
Und wie war's?
Ja, nicht so nice, aber war safe wegen dem Alkohol halt davor.
Ja, auf jeden Fall.
Und das zweite Mal weiß ich dann eigentlich gar nicht mehr so richtig. Irgendwann ging es dann so schleichend los.
Aber ab wann hast du denn überhaupt regelmäßig jetzt jede Woche drauf?
Jede Woche würde ich so sagen, ab 20, 21.
Okay.
So in den Dreh, also.
Studiumzeit, oder?
Studiumzeit, ja.
Wie alt bist du jetzt?
25.
Okay.
25. Und da auch vielleicht wirklich an die jungen Zuhörer, unter 18, no way, so. Das schränkt einfach die Entwicklung ein. Das funktioniert einfach nicht. Aber wenn man da mal wirklich ein ausgeprägtes Hirn hat, so ab 20, glaube ich, kann man sich das auch gönnen, wenn man verantwortungsbewusst damit umgeht.
Ja, absolut. Also, ich finde, gesetzlich soll man einfach eigentlich ab 18 machen, weil wir wissen, das bringt nichts einfach, wenn man jetzt auf
21 abhebt. Aber man soll auch ruhig Zeit nehmen also für das erste Mal. Ja. Also du kannst auch mit 20 oder 21.
Nee, sehe ich auch so. Absolut.
Zweite Frage. Was war deine letzte Munchies?
Meine letzten Munchies waren, ich habe gestern selber Pizza gemacht und habe dann, oh damn.
Was war dann für eine Pizza?
Vegetarische Pizza und dann noch M&M's.
Okay.
Und Softdrinks. Ich bin ein riesiger Softdrinks-Fan.
Oh, okay. Welche?
Gestern gab es Almdudler. Almdudler, echt richtig nice.
Findest du Almdudler eigentlich ein Hipster-Getränk? Von Marken her?
Nee, weil ich das schon immer kenne so.
Okay, ah ja, stimmt.
Und deswegen.
Aber man muss sagen, es ist auch ein bisschen geworden in Berlin zum Beispiel.
Ja, safe, absolut.
Dritte Frage. Wenn du mit jemandem smoken könntest, egal mit wem, tot oder lebendig, mit wem wäre das?
Wow. Also wenn ich mit jemandem smoken könnte, dann... Ich glaube... Mark Wiens. Ich glaube, ich würde echt gerne mal mit Mark Wiens smoken.
Okay.
Der Typ macht echt einen richtig entspannten Eindruck. Und ich würde mit dem gerne mal smoken und einfach fett essen. Aber ich glaube, das ist ein richtig entspannter Kerl.
Ja, absolut. Also, und das Krasse ist bei Mark Wiens, der kann so scharf essen, Mann.
Safe. Also er ist wirklich auch echt ein super sympathischer Kerl.
Ja.
Und ich ziehe mir seine Videos echt gern zusammen mit meiner Freundin rein und ja, das Food, das er halt so auscheckt, das ist, hat mich schon auch in Sachen Essen heftig weitergebildet, auch was der mir da so gezeigt hat.
Merkst du eigentlich bei ihm, wann ihm das Essen wirklich schmeckt?
Wenn
oder nur
den Kopf
noch
so dreht.
Genau, also wenn ihm das Essen richtig schmeckt, ne, dann geht er wirklich steil so nach unten, so 45 Grad, dann weißt du, okay, das Essen hat ihm echt geschmeckt.
Also es gibt, glaube ich, echt keinen, bei dem man sieht, wenn ihm Essen so sehr schmeckt wie bei Mark Wiens. Also ja. Es ist echt eine Freude, ihm beim Essen zuzusehen.
Absolut. Vierte Frage. Was machst du am liebsten, wenn du high bist?
Generell für Aktivitäten.
Ja.
Also am natürlich liebsten. Ganz klar hier auch einfach mal auf der Couch chillen, ein Dubi heizen und einfach Musik hören. Also okay. Jetzt nicht unbedingt YouTube-Videos pumpen, sondern einfach wirklich mal ein Smoken, ein bisschen reflektieren, ein bisschen Musik hören, so.
Nice.
Also das ist, glaube ich, schon so die Favorite Activity.
Und letzte Frage. Welche Emoji oder Emojis würdest du verwenden, um den High in diesem Moment zu beschreiben?
Safe Dizzy. den Dizzy Smiley. Noch nichts gegessen heute.
Hartes Wake and Bake, ne?
Safe, ja. Aber nee, wir wollten das heute so und es ist auf jeden Fall geil.
Ja. Ey, vielen Dank nochmal.
Danke auch, ja.
Und ich hoffe, wir machen das dann bald mal wieder.
Sehr gerne, ja.
Ciao, ciao.
Ciao.